RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Tim Korge. Das oberste Gericht in den USA hat Präsident Trump den Weg zu massenhaften Abschiebungen geebnet. Das humanitäre Aufenthaltsrecht für mehr als eine 500.000 Menschen aus 4 Ländern darf demnach beendet werden. Aus Washington Ralf Borchert.
Betroffen sind rund 500.000 Einwanderer aus Venezuela, Nicaragua, Haiti und Kuba. Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte diesen Menschen aus humanitären Gründen ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in den USA gewährt. Trump hat es per Dekret gleich nach Amtsantritt aufgehoben. Der Supreme Court hat nun als höchste Instanz geurteilt, Trump hat das Recht, den Einwanderern den Aufenthaltsstatus zu entziehen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj lässt weiter offen, ob sein Land an neuen Friedensverhandlungen mit Russland in Istanbul teilnimmt. Selenskyj hat am Abend mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Bedingungen für eine neue Verhandlungsrunde gesprochen und bekräftigte anschließend auf X, eine Waffenruhe sei für eine Bewegung in Richtung Frieden notwendig. Moskau hat für Montag in Istanbul eine zweite Verhandlungsrunde über ein Kriegsende angesetzt. Bei den ersten Verhandlungen im Mai konnten sich beide Seiten nur auf einen Gefangenenaustausch einigen. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai bei 2,1% geblieben. Laut Statistischem Bundesamt ist Energie deutlich billiger geworden wegen fallender Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel oder auch Restaurantbesuche. Die Berliner U-Bahn-Linie U3 ist heute überraschend zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt worden. Bei Straßenbauarbeiten am Bahnhof Spichernstraße hat sich Putz von der Tunneldecke gelöst, wie BVG-Chef Falk in der RBB24-Abendschau mitteilte.
Also ich glaube, gut ist, soweit wir das bisher begutachten konnten, dass also an dem Tragwerk nichts ist, sodass wir von einer dauerhaften Einstellung oder Grundsanierung ausgehen müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten Tage brauchen, um genau zu wissen, wie lange es jetzt dauert, die Decke wieder so herzustellen, dass wir wieder durchfahren können.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz müssen vorerst doch keine weiteren Ortschaften geräumt werden. Nach Angaben der Behörden ist das Risiko einer Flutwelle gesunken. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg bei Blatten aufgestaut hat, fließt langsam ab. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande in Bremen 4:0. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? In der Nacht wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 24 bis 28 Grad und am Sonntag schwül und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit 6 Meldungen für Sie, die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim West und Karlsbad wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kavelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt, die Umleitung über die U19. A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück, dort ist der Hahnenkammtunnel gesperrt. Die A40 Essen Richtung Duisburg ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Die A73 Bamberg Richtung Nürnberg ist zwischen Fürth-Poppenreuth und Nürnberg-Fürth nach einem Unfall gesperrt. Und dann noch die A559 Köln-Porz Richtung Gremberg. Die ist zwischen Grembeckhofen und Kreuz Köln-Gremberg nach einem Unfall bis morgen 23.30 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Mein Name ist Carsten Fick. Hallo. Wir starten in diese Stunde mit einem Blick auf das, was da in Sachen Wirtschaft auf uns zukommen könnte. Die neue Koalition drückt da ja aufs Tempo. Steuersenkungen, Investitionsanreize, einfachere Regeln für Unternehmen. Mit einem Sofortprogramm wollen Union und SPD die Wirtschaft ankurbeln. Noch vor der Sommerpause sollen da konkrete Beschlüsse umgesetzt werden. Die deutsche Industrie begrüßt dieses Sofortprogramm. Dennoch wollen wir uns das geschnürte Paket noch mal etwas genauer ansehen. Was bringt gelingt es dem Standort Deutschland und wo fehlt es eventuell auch noch? Die Ökonomin Veronika Grimm ist seit 2020 Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft, eine sogenannte Wirtschaftsweise, und sie kritisiert dieses Sofortprogramm. Für sie sind das alles, Zitat, höchst fragwürdige Wahlgeschenke. Meine NDR-Kollegin Nina Zimmermann hat sie gefragt, an wen sind das denn Wahlgeschenke?
Ja, man hat ja in dem Sondierungspapier vor den Koalitionsverhandlungen schon versprochen, den Umsatzsteuersatz auf die Gastronomie zu senken, Agrardieselsubventionen zu verteilen und die Mütterrente auszuweiten. Und das sind natürlich kostspielige Maßnahmen in einer Zeit, in der wir uns solche Wahlgeschenke eigentlich gar nicht leisten können, weil ja das Land in einer Wachstumsschwäche ist und wirklich wieder auf den Wachstumskurs kommen muss.
Also ist das alles Sätzen 6 oder finden Sie in diesem Sofortprogramm im Denken der neuen Regierung auch was Gutes, was Tragfähiges?
Ja, es gibt einige gute Ansätze. Das reicht natürlich noch nicht, aber die Senkung der Unternehmenssteuerbelastung, die Absenkung der Stromsteuer, das sind zielführende Maßnahmen. Auch das Handels- und Investitionsabkommen mit Ländern weltweit schneller vorangetrieben werden sollen, das ist sicherlich genau der richtige Weg. Und auch die Vorsätze zur Beschleunigung etwa von Genehmigungsverfahren. Das ist eine Richtung, in die man gehen muss, aber es ist natürlich zu hoffen, dass man hier Erfolg hat, weil das wurde natürlich von allen Vorgängerregierungen schon versucht. Nicht immer mit durchschlagendem Erfolg.
Ist denn grundsätzlich dann Ihre größte Kritik, dass man sagt, ja, selbst wenn ihr auf der einen Seite was versprecht, die Einnahmenseite, die stimmt nicht mehr, weil ihr gleichzeitig eben mit der Mütterrente auch große Löcher reißt?
Ja, das Land ist ja seit Jahren in einer schweren Strukturkrise und eigentlich braucht es Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen strukturell verbessern und auch die immer weiter steigenden Sozialausgaben dämpfen. Wir haben ja seit Jahren die Situation, dass die Sozialausgaben stärker ansteigen als unsere Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Das geht auf Dauer nicht gut. Man hat sich da durchgehangelt eine ganze Zeit lang und die Friedensdividende aufgebraucht, also relativ niedrige Verteidigungsausgaben genutzt, um in die sozialen Sicherungssysteme mehr Geld zu kanalisieren. Das geht jetzt aber nicht mehr. Jetzt macht man das aktuell über Verschuldung, dass man sich diese Spielräume schafft. Aber das ist natürlich auch nicht auf Dauer durchzuhalten. Hier muss es Strukturreformen geben und die werden in diesem Sondierungspapier überhaupt nicht angegangen.
Also wenn Sie jetzt den Gegenvorschlag machen, was müsste passieren? Wie sollten diese Strukturreformen ausschauen, damit Deutschland tatsächlich wirtschaftlich in Schwung kommt?
Ja, eine ganz große Lücke klafft bei der notwendigen Reform der sozialen Sicherungssysteme, also Rentenreformen und eine Reform der Pflegeversicherung. Auch im Gesundheitssystem werden essentiell, um die Tragfähigkeit dieser Systeme wiederherzustellen. Und die Maßnahmen sind seit langem bekannt. Also die Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung, Anstieg der Bestandsrenten mit dem Preis statt dem Lohnniveau, also um da den Kostenanstieg zu dämpfen, und die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Alles drei macht man nicht und macht stattdessen Maßnahmen, die entweder die Kosten steigen oder die eigentlich nur Luftnummern sind, wie die Integration der Beamten in die Rentenversicherung, was vorgeschlagen wurde. Das dämpft natürlich die Kosten überhaupt nicht, sondern generiert nur umfangreiche gesellschaftliche Diskussionen, aber löst das Tragfähigkeitsproblem der Rentenversicherung eben nicht. Und da muss man dringend umsteuern.
Jetzt sind Regierungen bei uns auf Zeit gewählt. 4 Jahre hat man in der Regel. Und danach schielt man ja auch schon wieder auf Wählerstimmen, was so manche unpopuläre Entscheidung auf die lange Bank auch schiebt. Aber wie viel Zeit bleibt der Politik gerade überhaupt noch, um den Standort Deutschland wirklich zu stärken?
Ja, wir müssen uns eben klar machen, dass wir nicht mehr so lange Zeit haben. Wir sehen ja eine Verschiebung der geopolitischen Ordnung, weil einfach die Bedeutung, auch die wirtschaftliche Bedeutung der westlichen Industriestaaten relativ unbedeutender wird und die Schwellenländer, zum Beispiel China, wirtschaftlich erfolgreicher sind und deswegen auch Wirtschaftskraft erlangen. Wir müssen uns behaupten in dieser Welt. Und das tun wir nur, indem wir unser Wachstum zurückholen. Und dazu braucht es eine Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme, also ein Abbau der Kosten, des Kostenanstiegs und auch Abbau von Regulierung, Flexibilisierung an den Arbeitsmärkten und eine schnellere Senkung der Unternehmenssteuer, damit bei uns wieder das Wachstum dynamischer zurückkommt. Und ich glaube, wir haben da durchaus Zeitdruck, weil sowohl China als auch die USA uns einfach technologisch weit voraus sind in den entscheidenden Bereichen, die Wachstum bringen, nämlich bei künstlicher Intelligenz, Digitalisierung. Und da müssen wir den Anschluss in Europa finden, sonst haben wir eben in Europa nicht nur ein Wachstumsproblem, nicht nur die sozialen Probleme, die daraus erwachsen, sondern eben auch ein Sicherheitsproblem.
Vielleicht noch das Stichwort Bürokratieabbau. Investieren soll ja einfacher, schneller und unbürokratischer werden, so verspricht es die Regierung. Dafür sollen bis zum Sommer Überarbeitungen bei Planungsbau, Umweltvergabe, Verfahrensrechten auf den Weg kommen. Heißt es denn, oder kommen, Frau Grimm, geht es denn damit zumindest in eine richtige Richtung? Oder läuft man vielleicht auch Gefahr, am Ende zu unbürokratisch zu werden und vielleicht auch Missbrauch zu fördern? Das kann ja auch eine Gefahr sein.
Ja, der Abbau von Bürokratie ist richtig und wichtig, aber es darf nicht dabei bleiben, nur die Verfahren zu verbessern und zu beschleunigen, sondern es muss auch wirklich zum Abbau von Regeln kommen, die uns entweder in unserer Innovationskraft einschränken, also den technologischen Fortschritt einbremsen. Das betrifft den Datenschutz, das betrifft auch Regelungen, die Fortschritte bei Gentechnik, Fortschritte zum Beispiel auch bei Nukleartechnik einbremsen und dazu führen, dass wir eben unser Potenzial nicht entfalten können. Und das betrifft andererseits eben redundante Gesetzgebung, zum Beispiel beim Klimaschutz. Wir haben die EU-Taxonomie, die ganz detailliert vorschreibt, wie Anlagen zu bauen und konfigurieren sind, die Technologien in nachhaltig und nicht nachhaltig sortiert. Und das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben ja den EU-Emissionshandel, der Stück für Stück die Emissionen zurückführt und diesen Druck aufbaut. Das heißt, solche redundante Gesetzgebung sollte man abbauen, damit wir eben die Transformation auch kostengünstiger vorantreiben können und all unser technologisches Potenzial auch ausnutzen können.
Sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm zum geplanten Konjunkturprogramm der noch jungen Bundesregierung. 23 Uhr und 11 Minuten ist es. Während im Gazastreifen die humanitäre Lage eskaliert und die internationale Gemeinschaft um eine Waffenruhe ringt, kündigte die israelische Regierung jetzt den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland an. Diese Entscheidung stößt auf Kritik, da sie die Spannungen in der Region natürlich weiter verschärft und die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung, die schwindet. Mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Julio Segador, hat meine Kollegin Nina Zimmermann über die Situation im Gazastreifen gesprochen und sie hat ihn gebeten, zunächst diesen Schritt einmal einzuordnen.
Also es ist auf jeden Fall eine Reaktion auf Emmanuel Macron, der in Singapur bei seinem Staatsbesuch eben gesagt hat, dass man darüber nachdenken müsste, einen palästinensischen Staat zu errichten und werden müsse und dass man Sanktionen auch gegen die israelische Regierung aussprechen sollte. Und daraufhin hat Israel Katz, der israelische Verteidigungsminister, eben gesagt, wir werden auf jeden Fall einen jüdisch-israelischen Staat in der Westbank im Westjordanland bauen. Wie ist das einzuordnen? Es ist Ausdruck des Druckers, unter dem Israel steht, weil inzwischen in der Tat nur noch die USA hinter Israel stehen, wegen der Kriegsführung in Gaza. Auf der anderen Seite ist es eigentlich nur ja die Reaktion und der Ausdruck dessen, was faktisch schon gebietet. Wir haben über 330 Siedlungen und Außenposten im von Israel besetzten Westjordanland. Jetzt werden, Sie haben es eingangs gesagt, 22 neue Siedlungen legalisiert gebaut. Und es zeigt einmal mehr, eine Zwei-Staaten-Lösung ist nicht mehr möglich. Der palästinensische Staat kann im Grunde gar nicht mehr errichtet werden, weil er durchzogen ist mit israelischen Siedlungen und Außenposten. Also es ist letztlich eine Umsetzung dessen, was schon faktisch der Fall ist.
Die Regierung in Jerusalem beruft sich dann immer auf historische oder auch biblische Bindung an das Westjordanland. Die meisten anderen internationalen Staaten betrachten genau diese Siedlungen in den eroberten Gebieten ja als illegal, also als Verstoß gegen das Völkerrecht.
Genau, das ist ja nicht israelisches Staatsgebiet. Es gibt die Vereinbarungen von Oslo von 1993, die eigentlich immer noch gelten, auch wenn viele Leute sagen, dass eben diese Zwei-Staaten-Lösung tot ist. Und in der Tat ist es ja so, dass Palästina als Staat von den Vereinten Nationen nie anerkannt worden ist. Aber dem Völkerrecht nach, den Vereinten Nationen nach, sind diese Siedlungen illegal. Das war aber Israel ziemlich egal in den vergangenen 20 Jahren. Ich habe die Zahlen eben gesagt, wir haben über 350 Außenposten und Siedlungen mit mehr als einer 500.000 Siedlern, die eben da im palästinensischen Territorium auch jetzt leben. Da gilt zum Teil israelisches Recht auch. Also die zahlen auch Steuern an den israelischen Staat. Und man muss eigentlich ganz ehrlich sagen, ob nicht das, was Israel Katz gesagt hat, ob das eigentlich faktisch nicht schon längst der Fall ist.
Julio Segador aus Tel Aviv. Musik. die Zeit, 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und dieses Wochenende wird groß gefeiert, weil ein Weltstar Geburtstag hat, die Berliner Museumsinsel nämlich. Das Weltkulturerbe wird 200 Jahre alt. Gefeiert wird jetzt 5 Jahre lang. Ja, Sie haben richtig gehört. 5 Jahre. Es gibt immer wieder besondere Angebote in dieser Zeit. Aber richtig groß ist seit heute der Auftakt. Kostenlose Führungen, Workshops, Bühnenprogramm mit Live-Musik, Performances, Gespräche, Mitmachaktionen. All das noch bis Sonntag. Vieles umsonst und draußen. RBB24-Inforadio-Reporterin Jessica Wiener war für uns heute dort.
Die Atmosphäre an diesem Freitag auf der Museumsinsel ist sommerlich. Sonnenschein, Blick auf die Spree, die Menschen sind gut gelaunt und interessiert an dem, was da gerade los ist, rund um die 6 Museen auf der Museumsinsel. Und das ist allerhand. Zwischen der alten Nationalgalerie und dem neuen Museum ist eine große Bühne aufgebaut. Das künstlerische Programm eröffnet hat der Chor African Voices. Die Volksbühne hat den Chor geschickt. Auch das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater und die Komische Oper steuern Beiträge zu den Feierlichkeiten bei. Neben diesem Bühnenprogramm gibt es aber auch ganz viel zum Anfassen. In den Kolonnaden steht Tisch an Tisch mit kleinen Workshops, bei denen zum Beispiel gelernt werden kann, wie altägyptische Hieroglyphen gelesen und geschrieben werden. Das zieht viele Besucherinnen mit Kindern an.
Vor allem hatte ich mich gefreut auf die Aktivitäten für die Kinder, dass sie sich eben auch die Museen anschauen können, weil so haben wir jetzt die Möglichkeit, 6 Museen anzugucken.
Andere sitzen an diesem Freitag auf einem Sonnenliegestuhl, wie dieser Mann, ganz angetan von der Atmosphäre.
Sehr schön, also wirklich einmalig. Auch das zeigt auch die Größe Berlins und beeindruckt mich.
Beeindruckend ist vielleicht auch Folgendes. Das Inselfest läuft zwar dieses Wochenende nur, die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Museumsinsel gehen aber ganze 5 Jahre, erklärt der Leiter der Antikensammlung Berlin, Andreas Scholl.
Was wir jetzt als Ausgangspunkt gewählt haben, am 9. Juli 1825 wurde nämlich der Grundstein für Schinkels berühmtes Museum als dem ersten öffentlichen Museum Preußens gelegt. Und in diesen nächsten 5 Jahren ist unsere Idee, dass wir jedes Jahr ein anderes Haus, sind nun praktischerweise 5, auf der Museumsinsel in den Fokus stellen.
Im Fokus dieses Wochenende aber erstmal die Inselfeier auf der Museumsinsel. Noch bis Sonntag, jeden Tag zwischen 10 und 22 Uhr.
200 Jahre Museumsinsel gefeiert wird, wie gehört, noch bis Sonntag. Jessica Wiener berichtete und sie sagt ganz klar, nix wie hin. Übermorgen wählt unser Nachbarland Polen einen neuen Präsidenten in einer Stichwahl. 2 Kandidaten stehen sich gegenüber. Rafał Trzaskowski, der Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform. Und Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen Peace-Partei. Eine Richtungswahl, die auch im benachbarten Osten Brandenburgs intensiv verfolgt wird. RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich in der Grenzregion umgehört.
Nur ein Sonntagsspaziergang über die Oderbrücke. Für Polen in Frankfurt sind es kurze Wege zum Wahlbüro in Subice. Dort werde anders gewählt als im Durchschnitt des Landes, sagt Sören Bollmann. Er leitet das Frankfurt-Subica-Kooperationszentrum.
Nationalistische Kandidaten haben in Subice traditionell erheblich weniger Zulauf als im durchschnittlichen Polen oder gerade auch in Ostpolen.
Knapp 10% weniger Stimmen als insgesamt im Land hat der nationalkonservative Kandidat Karol Nawrocki im ersten Wahlgang in Subice bekommen. Ein Ergebnis, das so in der kompletten Grenzregion gilt.
Traditionell die Regionen in der Nähe zu Deutschland, das heißt in Westpolen, wählen eher bürgerlich-liberal und in Ostpolen eher rechtskonservativ.
Dagmara Jajesnia-Kwast leitet das Center of Polish and Ukrainian Studies an der Frankfurter Viadrina-Universität. Sie erklärt dieses unterschiedliche Wahlverhalten durch die Nähe zur Grenze. Für die Menschen im Westen des Landes seien die Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen im Alltag sehr wichtig.
So gesehen haben, sind sie nicht so beeinflussbar auf die Argumente der recht konservativen Kandidaten bzw. Parteien, die vor Deutschland warnen oder von Europa warnen.
Die Wirtschaftshistorikerin beobachtet die Wahl am Wochenende in Warschau.
Ich traue mich tatsächlich keine Prognose zu geben, weil das ist zu knapp. Jede Stimme zählt.
In Umfragen liegen die beiden Kandidaten aktuell nur einen Prozentpunkt auseinander. Egal, um welchen Kandidaten es geht. In Polen werde intensiv diskutiert, beobachtet Dagmara Jajesnia-Kwast.
Auch in den Familien, sogar bei dem Kaffeetratsch versucht man darüber zu sprechen, was kann man noch machen, um den gewählten Kandidat tatsächlich zu stärken.
Wer damit erfolgreicher war, wird sich am Sonntag nach 21 Uhr zeigen. Dann sind die Wahllokale in Subice und ganz Polen geschlossen.
Vor der Wahl im benachbarten Polen, das Stimmungsbild in Ostbrandenburg, hat Elisa Göppert gesammelt. Der Klimawandel macht sich in der Region immer deutlicher bemerkbar. Brandenburg und Berlin sind die trockensten Gebiete in Deutschland. Das merkt man nicht nur an den staubtrockenen Böden, sondern auch an den Seen. Der Wasserspiegel sinkt, so wie beim Straußsee bei Strausberg im Märkisch-Oderland. Schon seit einiger Zeit gibt es deshalb die Idee, den Straußsee über eine 17 Kilometer lange Rohrleitung aus dem Kriensee bei Rüdersdorf aufzufüllen. Experten sagen aber jetzt, aus dieser Idee wird nichts werden. Warum, erklärt RBB-Reporterin Sabine Zitschke.
Das Fazit der Experten der Firma Josweg aus Karlsruhe ist ernüchternd, aber klar. Die Ingenieure und Hydrologen sehen eine Fremdflutung des Straußsees als nicht genehmigungsfähig an. Die hohen Sulfatwerte würden das Ökosystem des Straußsees nachhaltig schädigen. Für Bürgermeisterin Elke Stadler steht diese Überleitungsidee aus dem Rüdersdorfer Kriensee also vor dem Aus.
Es ist nicht einfach und die Auswirkungen, die auch hier beschrieben sind, sind ernst zu nehmen, wenn es um die Sulfatbelastungen geht. Und wenn man kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so und dann passt das so.
Doch Frank Weber von der Bürgerinitiative Straußsee gibt sich damit nicht zufrieden. Er hadert mit den präsentierten Messungen.
Es braucht in dem Gutachten sowohl Vergangenheitswerte an Sulfat als auch Zukunftswerte und nicht nur ein Ist-Zustand.
Denn es bleibt unklar, warum die Sulfatwerte so hoch sind. Wo kommen die Salze her? Den Experten genau zugehört hat gestern auch Dirk May. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den fallenden Grundwasserständen in der Region und fühlt sich jetzt bestätigt. Der örtliche Wasserversorger würde zu viel Trinkwasser im nahen Wasserwerk Eggersdorf fördern, also quasi unterirdisch den Straußsee anzapfen.
Man könnte sozusagen das Problem sogar umkehren, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang halt dort weniger fördert.
Doch das Wasserwerk Eggersdorf versorgt mehr als 100.000 Menschen mit Trinkwasser. Die Entscheidung, hier weniger zu fördern, wäre eine politische. Bürgermeisterin Stadeler, die noch ein Jahr im Amt ist, muss sich jetzt noch einmal mit ihren Abgeordneten über die vielen Gutachten beugen und neue Lösungen zur Rettung des Straußsees suchen. Denn teuer wird es auf jeden Fall.
Dazu brauchen wir einfach die Unterstützung vom Land Brandenburg, um einfach mal ins Arbeiten zu kommen.
Das sagt die Strausberger Bürgermeisterin Elke Stadler im Beitrag von Sabine Zitschke. Sie will den Straußsee retten, trotz Klimawandel. Und diesen Klimawandel, den spüren auch die Bauern immer mehr. Die Trockenheit hat eben Folgen, zum Beispiel bei den Erdbeeren. Die Ernte wird dieses Jahr wohl deutlich geringer ausfallen als im Durchschnitt. Rund 30% weniger erwartet der Gartenbauverband, auch wegen der Fröste im März, aber eben hauptsächlich wegen der Trockenheit. Für alle, die selber Erdbeeren pflücken möchten, bedeutet das, lieber vorher mal beim Hof nachfragen, denn wenn nicht genügend Erdbeeren nachgewachsen sind, bleiben die Höfe dicht. Der Bärengarten in Oranienburg war heute aber offen. Unser Reporter KW Koroschi hat sich dort mal ins Feld geschlagen.
Brückentag ist für manche Erdbeertag, etwa für Vita Jusefovic aus Oranienburg. Sie will mit Mann und Sohn hier im Bärengarten in Oranienburg 3 Kilo Erdbeeren sammeln. Im Internet hatten sie sich zuvor informiert, ob der Erdbeerhof offen hat.
Wir haben auf der Seite gesehen, dass heute ist Arbeitstag. Und wir möchten die Erdbeeren sammeln, weil wir möchten einen Geburtstagskeks machen.
7 Euro kostet hier das selbstgepflückte Kilo. Vergangenes Jahr waren es noch 6. Von den Erdbeeren, botanisch gesehen keine Früchte, sondern Nüsse, gibt es heute ausreichend, bestätigt Regina Log, die seit 19 Jahren hier am Standort Oranienburg Verkäuferin ist.
Im Moment noch ja, aber wenn es richtig voll wird, dann kann es schon mal passieren, dass auch am späteren Nachmittag endet und mal 1-2 Tage schließen müssen, bis die Restlinien wieder nachreifen. Ne?
Sonne, Wasser und gute Nährstoffe braucht eine Erdbeere, um zu reifen. Vor allem an Sonne fehlte es zu oft. Außerdem kam zwischenzeitlich Frost dazu. Betriebsleiter Dieter Isaac bestätigt, es werden auch hier etwa 30% weniger Ernte als normalerweise.
Wir hatten starke Fröste Anfang Mai, kurz vor den Eisheiligen, bis zu minus 6 Grad in Bodennähe Und das hat uns die Blüten verfroren und auch schon die ersten Fruchtstände.
Dabei war auch schon vergangenes Jahr ein besonders schlechtes gewesen. Aber so sei die Landwirtschaft eben, sagt der Betriebsleiter Dieter Isaac. Die Kunden sind trotzdem hier zufrieden. So auch Straßenbauer Marco Hahn. 8 Kilo will er sammeln und weiß genau, was er damit machen wird.
Leicht gezuckert, im Kühlschrank, ich esse die Erdbeeren nur kalt und da sind 2 Kilo am Stück kein Ding.
Und auch die jungen Erdbeerfans wissen hier schon ganz genau, wie das mit den Beeren funktioniert. Zum Beispiel Jaro, 5 Jahre alt, der genau weiß, wie eine reife Erdbeere aussehen muss.
Grün auf keinen Fall. Also wie die roten und die großen und die kleinen.
Und wenn das Wetter mitspielt, werden die Grünen hier bald rot und die nächsten Kunden zufrieden machen.
Na hoffentlich. Der Start der Erdbeerernte in Berlin und Brandenburg. Und wer selber pflücken möchte, vorab informieren, ob denn der Erdbeerhof auch wirklich offen hat, rät unser Reporter KW Koroschi. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Studio Clemens Schulze, willkommen. Und dann war plötzlich die Nummer 3 weg. Anfang Juni letzten Jahres ging der Reiseanbieter FTI pleite. Viele Pauschalurlauber haben ihr Geld vom Reisesicherungsfonds inzwischen zwar zurückbekommen, er hat sich im Prinzip also bewährt. Doch einige warten noch immer vergeblich. Unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel kennt die Ursachen.
Nach TUI und der Tour war FTI die Nummer 3 am deutschen Markt. Vor einem Jahr meldete der Reiseveranstalter Insolvenz an. Wer schon im Urlaub war, musste seine Reise vor Ort im Hotel mitunter erneut bezahlen, in diesen und auch in jenen Fällen, in denen der Urlaub erst noch bevorstand, war das Geld erstmal weg. Erstatten soll es der Reisesicherungsfonds der Branche. Doch ein Jahr nach der Pleite haben Tausende ihr Geld noch immer nicht beklagt. Felix Metmann, Rechtsexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV.
Von den rund 169.000 eingegangenen Anträge sind 160.000 abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt nach einem Jahr noch etwa 9.000 Anträge offen. Das ist immer noch eine ganze Menge. Und häufig liegt es gar nicht mal am Deutschen Reisesicherungsfonds, sondern zum Beispiel an Reisebüros, die einen Namen zum Beispiel falsch übermittelt haben. Und schon kann der Deutsche Reisesicherungsfonds das nicht richtig zuordnen. Dann muss man sich leider auch nochmal an das Reisebüro wenden.
Probleme gibt es auch beim sogenannten Agenturinkasso. Urlauber haben ans Reisebüro gezahlt. Das hat die Zahlung aber nicht an die inzwischen insolvente FTI weitergeleitet. Einige Reisebüros hätten die treuhändisch eingenommenen Kundengelder einfach kassiert und nicht zurückgezahlt, kritisiert Maria Linhoff, einige schwarze Schafe der Branche. Linhoff ist Chefin des Verbandes der unabhängigen selbstständigen Reisebüros und stellt in Aussicht:
Das wird nicht im Sande verlaufen, worauf viele vielleicht im Augenblick, die Geld vereinnahmt haben, hoffen. Das wird nicht passieren. Man muss auch als Reisebüro wissen, und das sage ich ganz deutlich, wann es übergeht in Veruntreuung oder Unterschlagung. Und hier sind Dinge passiert, die einfach nicht gehen.
Dort und in tausenden anderen komplizierten Fällen hakt es noch. Dennoch stellt Verbraucherrechtsexperte Felix Metmann dem noch jungen Reisesicherungsfonds nach Startproblemen beim ersten großen Insolvenzfall FDI ein insgesamt positives Zeugnis aus.
Wir haben eine wirklich gute Regelung jetzt zur Insolvenzabsicherung in Deutschland. Meine wichtige Bitte ist, dass jetzt durch solche großen Pleiten nicht der Eindruck entsteht, da funktioniert irgendetwas nicht. Denn es funktioniert. Es hat jetzt in diesem Fall leider etwas auch zu lange gedauert. Aber grundsätzlich sollten sich die Reisenden darüber bewusst sein, dass wenn sie eine Pauschalreise buchen, dass da die vorausgezahlten Gelder auch sicher sind und sie die zurückbekommen.
Ein Jahr nach der FDI-Pleite ist dieses Versprechen allerdings noch immer nicht ganz eingelöst.
Also nicht ganz reibungslos für alle Geschädigten, die Informationen von Johannes Frevel.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die US-Regierung darf hunderttausende Migranten aus Lateinamerika abschieben. Das hat das oberste Gericht entschieden. Einzelheiten aus Washington von Kerstin Klein.
Das betrifft mehr als 500.000 Menschen aus vier Ländern, nämlich aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela, die legal hier im Land waren, hier arbeiten konnten, hier leben konnten, unter einem Programm, das eingeführt wurde unter der Biden-Regierung. Und die Trump-Regierung hat denen diesen Schutzstatus weggenommen. Und der Supreme Court hat jetzt nicht in der Sache geurteilt, aber er hat gesagt, dass die Trump-Regierung denen diesen Schutzstatus wegnehmen kann, während diese Klärung vor Gericht noch läuft. Das heißt, die Trump-Regierung kann jetzt diese mehr als 500.000 Menschen abschieben.
Nach dem Gletscherabsturz im schweizerischen Lötschental ist die Gefahr einer Flutwelle immer noch nicht komplett gebannt. Das Dorf Blatten war vor dem Felssturz evakuiert worden. In zwei Nachbargemeinden sind die Bewohner aufgerufen, sich auf Evakuierungen vorzubereiten. Aus Friedrichshafen, Thomas Wagner.
Ausgelöscht, alles weg. Übrig geblieben sei nur eine Art Ground Zero, so der Präsident der Gemeinde Blatten, Matthias Bellwald, am späten Nachmittag auf einer Medienkonferenz im Schweizer Kanton Wallis. Ein Sicherheitsexperte schilderte die Gefahr, die nun für benachbarte Orte bestehe. Durch den riesigen Felskegel staue sich die Lonza, der Fluss durch Blatten, derart auf, dass man eine Flutwelle nicht mehr ausschließen könne. Allerdings habe man auch festgestellt, dass das Wasser an bestimmten Stellen wieder langsam abfließe. Das gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus.
Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Mai weder beschleunigt noch verlangsamt. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes kosteten Waren und Dienstleistungen 2,1% mehr als noch vor einem Jahr. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie im April. Während die Preise für Energie im Jahresvergleich erneut deutlich sanken, wurden Lebensmittel und Dienstleistungen erneut deutlich teurer. Im Norden von Guatemala haben Archäologen fast 3000 Jahre alte Überreste der Maya-Kultur entdeckt. Die Forscher stießen bei Ausgrabungen auf Pyramiden, Altäre, ein Observatorium und auf ein Skulpturenpaar, das vermutlich einem Ahnenkult diente. Nach ihnen heißt der Ort nun Los Abuelos, die Großeltern. Die Monumente deuten nach Einschätzung der Wissenschaftler darauf hin, dass die Stätte eines der ältesten und bedeutendsten zeremoniellen Zentren der Maya-Zivilisation gewesen sein dürfte. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt. Im Norden und über der Mitte etwas Regen, im Süden oft klar und trocken, minimal 18 bis 11 Grad. Am Tage ganz im Süden meist sonnig, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter, abseits der Küste 22 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 23.33 Uhr geht los mit der A4 Köln Richtung Aachen zwischen Rodenkirchener Brücke und Köln-Eiffeltor, 2 Kilometer Stau. Die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim West und Karlsbad wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kabelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung über die U19. A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück. Diese A30 ist der Hahnenkammtunnel, ist dort gesperrt. Dann die A40 Essen Richtung Duisburg. Die ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Dann die A559 Köln-Porz Richtung Gremberg. Die ist zwischen Gremberghofen und Kreuz Köln-Gremberg nach einem Unfall bis morgen 23.30 Uhr gesperrt. Und gerade reingekommen, Achtung, Falschfahrer. Auf der A45 Aschaffenburg-Gießen zwischen Langselbordener Dreieck und Rastplatz Pfingstweide Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A45 Aschaffenburg-Gießen zwischen Langenselbolder Dreieck und Rastplatz Pfingstweide Ost. Dort ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Die ARD-Infonacht.
Mit Carsten Fick im Studio. Hallo. E-Zigaretten sind sehr wertvoll, denn in ihren Batterien sind wertvolle Rohstoffe, wie zum Beispiel Lithium oder Kobalt. Und deswegen sollten Einweg-E-Zigaretten
nicht so einfach weggeworfen werden, sondern sie sollten auf dem Recyclinghof entsorgt werden oder beim Händler abgegeben werden. Im Restmüll können sie sogar gefährlich werden, wenn sich zum Beispiel die Elektroteile entzünden. Weil aber offenbar viele dieser E-Zigaretten nicht entsprechend entsorgt werden, gilt in Großbritannien ab Sonntag ein Verkaufsverbot für die Einweg-E-Zigaretten. Franziska Hoppen berichtet aus London.
Einweg-E-Zigaretten aus Plastik und Bunt versprechen allerlei Geschmäcker, von Kaugummi über Apfelkuchen bis Cola. Bislang ließen sie sich in Großbritannien für wenige Pfund im Kiosk kaufen. Das sei vor allem praktisch, sagt diese Nutzerin aus Manchester einer BBC-Reporterin. Ich verstehe schon, dass die Einweg-Vapes schlecht für die Umwelt sind, aber es ist so bequem. Rein in den Laden und wieder raus, statt die Flüssigkeit kaufen und die E-Zigarette immer wieder aufladen zu müssen. Ob sie die Wegwerf-Vapes denn auch fachgerecht entsorge, will die Reporterin wissen. Oh, bemerkt die junge Frau, sie wisse gar nicht, dass man das solle. Eigentlich müssen die Geschäfte die leeren Vapes zurücknehmen und recyceln. Doch der britischen Regierung zufolge wurden letztes Jahr 5 Millionen Stück achtlos weggeworfen oder im falschen Müll entsorgt, wo überhitzte Lithium-Ionen-Akkus für Brände sorgen können. Das ist einer der Gründe, warum ab Sonntag das Verkaufsverbot gilt. Der andere, weil die Einweg-E-Zigaretten so bunt sind und süß schmecken, halten viele Jugendliche sie für harmlos, werden so ans Rauchen und Nikotin herangeführt. So erlebte es der 18-jährige Finn.
I just walked into a shop and they were all there. There was no having to set up. There was no restriction really on the nicotine content either. It was just, yeah, puff a go.
Sie seien im Geschäft einfach da gewesen, keinerlei Beschränkungen, er habe direkt losrauchen können. 18% der 11- bis 17-Jährigen haben das Vaping schon mal ausprobiert. Finn griff danach aber zu Pouches, kleinen, schnell wirkenden Nikotinbeuteln, die man sich in die Backe legen kann. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin direkt in den Blutkreislauf und weiter ins Gehirn. Gerade bei Jugendlichen sind die Pouches beliebt. Nun fürchten Experten, dass das Vape-Verbot den Konsum der Beutelchen noch steigern könnte. Dabei sind sie für Eltern und Lehrer schwerer zu entdecken, sagt Sheila Duffy von der Nichtraucherinitiative ASH Scotland.
You can slip this in your schoolbag.
Man kann sie in den Ranzen stecken, ein, zwei in die Backe vor dem Unterricht, der Lehrer kriegt das nicht mit.
And the teacher's not gonna know.
Der Vorschlag der Vape-Industrie an die britische Regierung, einfach mehr Flüssigkeit in den Einweg-E-Zigaretten zulassen. Damit hielten sie länger und würden teurer und somit für Jugendliche unattraktiver, sagt John Dunn vom Branchenverband UK Vaping Industry Association.
We are restricted in the amount of liquid that we can put in the device.
Wir dürfen nur 2 Milliliter in die Vapes packen. Wenn es 10 Milliliter wären, verbräuchten wir weniger Batterien, weniger Plastik.
Less plastics per device.
Doch dieser Vorschlag kommt zu spät. Ab Sonntag werden die Einweg-E-Zigaretten aus den Regalen und dem Onlinehandel verbannt. Wer sich nicht daran hält, zahlt umgerechnet mindestens 240 Euro Strafe. Kioskverkäufer Vishal Patel ärgert sich darüber. 10-15 Kunden gehen mir bestimmt verloren. Manchmal haben sie noch andere Sachen hier gekauft. Der restliche Umsatz könnte also auch sinken. Der Run auf die letzten Bestände hat derweil schon begonnen. Die BBC berichtet von zahlreichen Einweg-Vapern, die vor Sonntag schnell noch Vorräte gehortet haben.
Franziska Hoppen berichtet aus London.
Wirtschaft.
Wer an der Ladenkasse bargeldlos zahlen möchte, kann bereits mit der Karte zahlen oder mit dem Handy, mit Google Pay oder Apple Pay. Und jetzt kommt auch noch PayPal dazu. Bisher vor allem für Online-Käufe genutzt, will die US-Firma nun auch das Zahlen an der Kasse verändern. Und diesen Service gibt es laut PayPal seit diesem Monat in Deutschland. Weltweit soll es das erste Land sein. Ursula Meyer berichtet.
Mit PayPal an der Ladenkasse zahlen. Diesen neuen Service möchte ich in einem Frankfurter Café ausprobieren. An der Ladentheke gibt Verkäuferin Lara meine Bestellung ein. Einmal Cappuccino mit Gebäck. Dann fragt sie:
Mit Karte?
Geht es hier auch mit PayPal?
Wir versuchen es mal.
Auf meinem Handy öffne ich die PayPal-App. Dort wird mir eine virtuelle Bankkarte angezeigt, mit der kann ich tatsächlich ohne Probleme zahlen. Auch für die Verkäuferin Lara ist das eine neue Erfahrung.
Ich wusste nicht, dass man so zahlen kann, aber es geht.
Und zwar ohne, dass das Kartenlesegerät dafür verändert werden muss. Den Zahlungsdienstleister PayPal kennen zwar die meisten Kunden im Café, aber hauptsächlich nutzen sie ihn bisher rein für Einkäufe im Internet.
PayPal habe ich, ja, aber ich habe selber an der Kasse noch nie benutzt.
Ich benutze eigentlich immer Apple Pay.
Ich bezahle eher mit Kreditkarte.
Ich hole mir immer Bargeld.
Scheine und Münzen zücken die die Deutschen an der Kasse allerdings immer seltener. Laut Bundesbank wurde zuletzt 2023 in knapp der Hälfte aller Fälle bar gezahlt. Da wittert das US-amerikanische Unternehmen PayPal offenbar seine Chance. Beim Bezahlen im Internet ist die Firma in Deutschland bereits vorn. Das zeigt eine aktuelle Studie des Handelsinstituts EHI. Jetzt hat die Firma das Zahlen vor Ort im Geschäft für sich entdeckt, um die eigene Position noch auszubauen. Man wolle das Bezahlen mit dem Handy noch bekannter und bequemer machen, sagt Matthias Rosch, bei PayPal für Privatkunden und Finanzdienstleistungen zuständig.
Es mag für den einen oder anderen etwas kompliziert oder technisch herausfordernd sein. Alles, was man braucht, ist ein hinterlegtes Bankkonto. Das haben die meistens schon für ihre Online-Einkäufe bei uns und die PayPal-App.
Bundesweit hätten schon Millionen Leute diese App. Die müssten sie aktualisieren, um den neuen Service nutzen zu können. Dann funktioniere die App wie eine Art virtuelle Debitkarte. Für Verbraucher sei der Service kostenlos und dazu sicher, erklärt Rosch.
In dem Moment, in dem der Kunde das Smartphone bei der Ladenkasse auflegt, wird ein Einmalcode an das Kartenterminal übermittelt, das auch nur für diese eine Zahlung genutzt werden kann. Also es werden nicht die Kartendetails übermittelt, es wird auch schon gar nicht das Bankkonto oder ähnliche Daten übermittelt. Und das führt dazu, dass das einen sehr hohen Sicherheitsstandard erfüllt.
Auch der Bankenverband hält solche Zahlungen über kurze Distanz für sicher, zumal Verbraucher sie noch einmal autorisieren würden, etwa mit ihrem Fingerabdruck auf dem Handy. Kombiniert wird der neue Service von PayPal mit Rabattaktionen. Dazu können Verbraucher in Raten zahlen. Wer einen Einkauf im Wert von 100 Euro über 2 Jahre verteilt, auf den kommen allerdings fast 13% Zinsen pro Jahr zu. Das sei marktüblich, heißt es bei PayPal. Sei es PayPal, Apple, Google, Visa oder auch Mastercard, auf dem europäischen Bezahlmarkt mischen bereits viele US-Firmen mit. Diesen Trend beobachtet die Frankfurter Verbraucherschützerin Katharina Lawrence mit Sorge.
Wir sehen einfach, viele Anbieter haben außereuropäische Herkunft und es wäre schön, wenn es auch in Europa mehr Konkurrenz gäbe.
Beispiel Vero. Das ist ein rein europäisches Bezahlsystem, das Verbraucher seit etwa einem Jahr nutzen können.
Mit PayPal an der Ladenkasse zahlen. Ein Bericht war das von Ursula Mayer für die ARD-Infonacht. Möglicherweise haben Sie früher auch mal in der Schule davon geträumt, wenn jetzt ein Roboter meine Hausaufgaben machen könnte, ja, wäre schon eine Riesengeschichte. Heute steht vielleicht nicht gleich ein Roboter im Kinderzimmer, aber zumindest gibt es den Chatbot, also künstliche Intelligenz. Eine neue repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, knapp ein Viertel der Schülerinnen und Schüler in Deutschland macht seine Hausaufgaben mit Hilfe von KI. Alarmzeichen oder Chance? Sarah Böttcher berichtet.
Hier ist eine typische Hausaufgabe für Geschichte in der 9. Klasse Gymnasium. Diesmal Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Das war die Stimme von ChatGPT. Der Chatbot braucht nicht mal eine Minute, bis er ein Referat über die Erfindung der Dampfmaschine ausspuckt oder für Mathe eine quadratische Funktion analysiert. Was früher die Eltern oder Großeltern waren, sei heute eben künstliche Intelligenz, sagt René Michel vom Sächsischen Lehrerverband. Michel ist Musiklehrer an einer Oberschule.
Das ist natürlich einfach ein Gehen mit der Zeit, ne? Und jetzt gibt's eben den Freund KI, der das quasi für die Schülerinnen und Schüler erledigt. Also natürlich ist es nachzuvollziehen, dass man sich da die Arbeit ein bisschen erleichtert.
Trotzdem versucht Michel, seine Klassen darin zu schulen, die künstliche Intelligenz zu hinterfragen. Sonst könnten auch falsche Ergebnisse herauskommen, wie der Oberschullehrer im Fach Deutsch gemerkt hat.
Da ging es um Faust und dort hat einfach ChatGPT dann einfach neue Figuren erfunden. Also in der Aufgabenstellung, die ich gegeben hatte, hat dann ChatGPT als Lösung neue Figuren mit hineingebastelt, die es in dem Faust aber eigentlich gar nicht gibt. Und da merkt man natürlich, wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler das Werk selber nicht gelesen haben und die das aber als richtige Antwort hinstellen, dann ist es einfach falsch in meinen Augen logischerweise, ne?
Deshalb fordert auch Matthias Rose, dass Schülerinnen und Schüler im Umgang mit KI gut geschult werden. Er ist Sprecher des Landeselternrates Sachsen-Anhalt und grundsätzlich sehr offen für künstliche Intelligenz. Zu Hause sei ChatGPT schon ein alltäglicher Begleiter.
Früher muss ich deutlich mehr bei den Hausaufgaben hier und da mal gefragt werden und dann habe ich da irgendwelche Sachen erklärt, musste vielleicht auch selber nochmal ein Buch oder ein Internet anfragen. Das ist heute deutlich weniger geworden und dass das für mich als Vater eben auch eine Entlastung ist. Die KI ist da, die geht nicht mehr weg und wir sollten das Beste daraus holen, was so geht.
Ähnlich sieht es Matthias Ballot. Er ist Professor an der Uni Halle und bildet Deutschlehrer aus. In seinen Seminaren ermutigt er dazu, sich mit KI zu beschäftigen. Bei der Vorbereitung des Unterrichts könne sie zum Beispiel Arbeitsblätter, Lösungsblätter oder Aufgaben erstellen. Ballot meint, dass wir auch die Leistungsbewertung an Schulen neu denken müssten.
Dieses Muster, die Schüler bekommen Hausaufgaben und der Lehrer kontrolliert sie am nächsten Tag, ist eines, was meines Erachtens ohnehin schon lange fragwürdig und überkommen ist, weil sie natürlich nicht sicherstellen können, dass die Schüler die Hausaufgaben selbst machen, sondern die Eltern haben sie gemacht, man hat sie abgeschrieben im Bus. Das ist ja nichts Neues und das geht natürlich mit ChatGPT und den neuen Technologien viel schneller und viel präziser. Und das heißt, der Sinn und Zweck von Hausaufgaben ist so ein Stück weit durch die KI in Frage gestellt.
Ballot ist gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Bis dahin hilft wohl weiter ChatGPT.
Gerne. Viel Erfolg in der Schule. Du packst das.
Ja, da bin ich sicher. 23.45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Multiple Sklerose, über diese entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, da kursieren ja diverse Vorurteile. Richtig ist, Multiple Sklerose ist nicht ansteckend, nicht zwangsläufig tödlich und endet nicht in jedem Fall im Rollstuhl. So steht es fettgedruckt auf der Homepage der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Aufklärung scheint auf jeden Fall aber nötig zu sein. Und heute am Welt-MS-Tag, da wollen Betroffene ganz besonders auf ihre Krankheit aufmerksam machen. Weltweit sind es etwa 2,8 Millionen, in Deutschland mehr als 280.000 MS-Erkrankte. Jedes Jahr trifft MS rund 15.000 Menschen neu, meistens im frühen Erwachsenenalter. ARD-Gesundreporterin Ursula Stamm hat eine junge Frau getroffen, die seit ihrer Kindheit mit MS lebt.
Es fing in der Grundschule an. Die damals 10-jährige Lea Mansur hatte Gefühlsstörungen in Armen und Beinen und konnte irgendwann nicht mehr richtig laufen. Kurze Zeit später war klar, sie leidet unter multipler Sklerose, und zwar unter einer schweren Form mit starken Schüben.
Meine Schübe sind bisher ganz, ganz unterschiedlich verlaufen. Also sowohl Lähmungserscheinungen in den Beinen als auch Missempfindungen, Sehstörungen, Sprachstörungen. Alles war irgendwie einmal dabei. Und natürlich der emotionale Ballast, den man da mit sich trägt.
Während ihre Mitschüler lernen, Sport machen und sich verabreden, sitzt oder liegt Lea zu Hause.
Wirklich schlimm war die Zeit in der Pubertät. Das sage ich auch in jedem Interview so. Das war einfach eine Zeit, an der man merkte, man kann nicht so wie Gleichaltrige und nicht so wie andere. Und man ist viel auf Missverständnisse gestoßen.
Wie zum Beispiel, dass MS für Muskelschwund steht oder gar ansteckend ist. In den ersten Jahren ihrer Erkrankung gab es noch keine ausreichend stark wirkenden Medikamente für ihre schwere Form der MS. Das hat sich inzwischen geändert. Durch den seit 2021 zugelassenen monoklonalen Antikörper Ofatumumab.
Das spritze ich mir in den Bauch, immer am 24. Da habe ich einen ganz festen Tag, damit der Rhythmus nicht durcheinander kommt. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Damit fahre ich sehr gut. Das ist quasi eine Spritze, die ist als Pen verpackt, also schon komplett bereit. Die brauche ich mir quasi nur noch in die Bauchdecke drücken und der Rest geht von alleine. Und damit fahre ich wirklich gut.
Anfängliche Nebenwirkungen wie Hautreizungen und Missempfindungen hat sie inzwischen nicht mehr. Nur die starke Müdigkeit, 24 Stunden nach der Spritze, ist geblieben. Nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend teilweise im Rollstuhl sitzen musste, hat die 24-Jährige inzwischen einen fast normalen Alltag.
Ich arbeite in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, also auch im Schichtsystem, um genauer zu sein, im 24-Stunden-System. Und nebenbei studiere ich noch soziale Arbeit im 6. Semester.
An ihrem Arbeitsplatz und im Studium geht sie ganz offen mit ihrer Erkrankung um.
Wenn ich dann wirklich mal einen Schub habe oder ich Tage habe, wo es mir nicht so gut geht, dass ich mich da nicht von vorne erklären muss. Ich kann dann einfach sagen, heute spielt die MS verrückt und dann ist es auch gut.
Lea Mansur ist ein positiver Mensch und hat viel Unterstützung durch ihre Familie und ihren Partner. Angst vor einer Verschlechterung ihrer MS hat sie nicht, aber Respekt vor der Krankheit mit den 1000 Gesichtern.
Sollte ich jetzt einen Schub bekommen und würde noch mal im Rollstuhl landen, dann wäre das mit Sicherheit eine schwere und schlimme Zeit für mich. Aber ich weiß, dass es danach auch wieder bergauf geht.
Sagt Lea Mansour, die seit ihrem 10. Lebensjahr MS hat. Simon Feiser ist geschäftsführender Oberarzt in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum und hat die neue Professur für Neuroimmunologie inne. Er sagt, wer heute die Diagnose MS bekommt, hat gute Chancen, später nicht im Rollstuhl sitzen zu müssen. Mein WDR-Kollege Andreas Bursche hat ihn gebeten, die Krankheit erst einmal zu beschreiben. MS beginnt meist zwischen 20 und 30 und verläuft erstmal in Schüben. Warum? Was richtet die Krankheit im Körper an?
Es handelt sich letzten Endes um eine Autoimmunerkrankung, bei der entzündliche Zellen, Immunzellen in das zentrale Nervensystem einwandern und dort die Ummantelung von Nervenzellausläufern, den sogenannten Axonen, angreifen. Diese Ummantelung ist wichtig für die Isolation der Nervenzellen und wichtig, um Impulse weiterzugeben. Das ist die sogenannte Myelinscheide. Und dann kommt es zu einer Aktivierung von Immunzellen im Nervensystem und zu der Entwicklung von entzündlichen Herden, die dann letzten Endes zu neurologischen Ausfällen führen können. Das kann ganz mannigfaltig sein. Es können zum Beispiel Lähmungen der Beine sein. Es kann eine Sehstörung sein oder eine Störung des Ganges. Das heißt also, wir sehen sehr unterschiedliche Präsentationen von klinischen Ausfällen bei Patienten, die Schübe haben.
So, das, was Sie jetzt vorangebracht haben, wo es eine Neuerung gibt, das setzt an der Stelle an, an der man eigentlich im Moment nichts tun kann. So, ich kann aber bis zum gewissen Punkt schon jetzt mit Medikamenten diese Schübe reduzieren oder nicht ganz so schlimm erscheinen lassen. Das ist richtig, ne?
Völlig richtig. Wir haben mittlerweile ungefähr 20 zugelassene Medikamente in Deutschland verfügbar, die teils sehr effektiv darin sind, Schubaktivität zu reduzieren, die auch einen gewissen Effekt darauf haben, dass eine Behinderungszunahme reduziert wird und auch das Risiko, dass irgendwann die sogenannte schleichende Verlaufsform, wir nennen das sekundärchronisch-progredente MS, entsteht. Und das ist eine Verlaufsform, wo wir aber ansonsten noch nicht sonderlich gute medikamentöse Therapieoptionen haben, um diese Verlaufsform wirklich zu stabilisieren. Und an dieser Stelle setzt dieser neue Behandlungsansatz an. Das ist letzten Endes ein Behandlungsansatz, der sowohl Immunzellen, die im Blut schwimmen, herunterfährt und runterreguliert, als auch Immunzellen, die direkt im zentralen Nervensystem sitzen, sogenannte Fresszellen, und deren Aktivität reduziert und dadurch dann eben auch Entzündungen direkt im Nervensystem herunterfährt und dadurch auch bei progredienten Patienten vielversprechend ist.
Also das ist genau die Stelle, ich hätte sie jetzt als Handbremse bezeichnet, an der im Prinzip der Körper nicht mehr kann und die, ja, die Symptome schlechter werden mit Multipler Sklerose. An der Stelle setzen Sie jetzt an. Wie weit sind Sie denn? Weil ich vermute jetzt, das eine oder andere Radio wurde jetzt gerade lauter gemacht.
Ja, also letzten Endes sind verschiedene Studien hierzu gelaufen mit verschiedenen Präparaten weltweit. Ein Präparat ist jetzt im Grunde genommen am erfolgreichsten gewesen und hat in weltweiten Studien vielversprechende Ergebnisse gebracht. Wir haben bei einer dieser Studien auch teilgenommen und hier als Studienzentrum mitgemacht. Und letzten Endes ist das ein Präparat, was sowohl bei Patienten mit einer schubförmigen MS getestet worden ist, als auch bei Patienten mit einer schleichenden Verlaufsform. Und das, was wir dort gesehen haben, ist, das ist jetzt ein etwas technischer Begriff, aber das ist das Risiko einer Behinderungszunahme nach einem bestimmten Zeitpunkt reduziert. Das bedeutet also, man schaut sich an, wie die Behinderungszunahme nach 6 Monaten ist, dann muss es nochmal bestätigt werden. Und dieses Risiko konnte um etwa 30% entweder gegen ein Placebo reduziert werden oder aber bei schubförmigen Patienten gegen eine Vergleichssubstanz auch um etwa 30% reduziert werden. Das heißt, wir haben aus 3 verschiedenen Studien wirklich vielversprechende Ergebnisse, dass es ja ein sehr effektiver Ansatz bei der Behinderungsprogression sein kann.
Sie sagen aber selber, da ist für die Zukunft noch einiges, was getan werden muss. So wie ich das verstehe, dieses neue Medikament, das Sie so hoffnungsfroh macht, setzt aber am Immunsystem an. Was ist denn mit der Schaltzentrale, die ja für MS auch nicht ganz unwichtig ist, das Hirn und das Rückenmark?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Letzten Endes setzt dieses Medikament sowohl bei Immunzellen an, die im Blut zirkulieren oder letzten Endes im zentralen Nervensystem Entzündung vorantreiben können, aber eben auch direkt im Nervensystem selbst. Das heißt, Zellen, die dort vor allem die Entzündung vorantreiben können, die sogenannten Mikroglia, werden heruntergefahren und in ihrer Aktivität gebremst. Aber Sie sprechen letzten Endes einen extrem wichtigen Punkt an, nämlich dass Nervenzellen selbst geschützt werden oder aber vielleicht sogar die Ummantelung von Nervenzellen wieder aufgebaut wird. Das wird mit derartigen Medikamenten noch nicht erreicht.
Sagt Simon Feißner, Oberarzt am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum. Die Meyerwerft in Papenburg ist eine der größten und modernsten Werften weltweit, schon 1795 gegründet. Und diese norddeutsche Werft könnte bald Kriegsschiffe statt Kreuzfahrtriesen bauen. Thomas Stahlberg berichtet.
Die Werftgeschäftsführer haben einen Unternehmensberater ins Boot geholt. Gemeinsam wolle man ausloten, ob ein Einstieg ins Rüstungsgeschäft Sinn macht. Was die Papenburger dazu beitragen könnten, sagt ein Werftsprecher. Denn mit Rüstungsaufträgen lasse sich Geld verdienen. Der Staat motiviere dazu, sich einzubringen. Vorstellbar wären Unteraufträge für den Bau von Fregatten zum Beispiel oder auch der Bau kompletter Fregatten. Die nötigen Waffensysteme müsse man aber zukaufen. Aber, so der Sprecher, es könnten auch unkonventionellere Systeme sein, wie zum Beispiel schwimmende Plattformen für Drohnen oder unbemannte Hubschrauber für die Ostsee, die gerade erforscht werden. Der große Vorteil von Papenburg, die riesigen geschlossenen Hallen, also Schutz vor Spionagedrohnen. Bis Anfang kommenden Jahres will die Werft die Gedankenspiele abgeschlossen haben. Mit den Kreuzfahrtschiffen hat die Werft ja zuletzt wenig Geld verdient durch Managementfehler. Das soll sich jetzt bessern. Die Werft ist auch bis 2030 ausgelastet, hat nur noch Platz für einen Neuauftrag. Der Werftsprecher sagte, im Notfall könnte man aber vielleicht Kreuzfahrtaufträge später abliefern. Im Aufsichtsrat wurde das Thema Rüstung noch nicht groß besprochen und ich höre aus dem Umfeld der Werft von Insidern, so schnell geht das alles nicht. Das Umswitchen auf Fregatten dauert mindestens 10 Jahre. Völlig andere Schiffe, anderer Stahl, andere Werften haben da mehr Kompetenzen. Der Betriebsrat sagt, es sei noch nicht groß drüber gesprochen worden auf der Werft, aber besser Arbeit haben als keine Arbeit haben.
Standpunkte.
Der riesige Gletscherabbruch in der Schweiz hat ein Dorf unter Geröll, Schlamm und Eis begraben. Befürchtete Überflutungen oder auch weitere Lawinen sind bisher nicht eingetreten. Während die Gefahr aber noch nicht gebannt ist, wird schon vielfach über die möglichen Ursachen und die Konsequenzen diskutiert. So schreibt etwa die Hannoversche Allgemeine Zeitung von einer Katastrophe mit Ansage.
Noch ist nicht klar, wie genau es zu dem gewaltigen Bergsturz kommen konnte. Dieses einzelne Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, ist zumindest schwierig. Unbestritten ist aber, dass der Klimawandel Hochgebirge wie die Alpen massiv verändert und für den Menschen gefährlicher macht. Der Vorfall in Platten zeigt, wie sehr die Berge schon jetzt in Bewegung sind. Nachzuvollziehen, wie es zu dem Bergsturz kommen konnte und wie groß der Einfluss des Klimawandels dabei war, kann helfen, die Veränderungen im Gebirge besser zu verstehen.
Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält den Gletscherabbruch für ein wichtiges Signal, um den Klimawandel wieder stärker ins Blickfeld zu nehmen.
Technisch gehen die Schweizer Behörden und Forscher das Problem vorbildlich an. Es ist schier unglaublich, wie genau sie die Katastrophe vorhergesagt haben. Womöglich wurden durch die Evakuierungen hunderte Menschenleben gerettet. Für die Zukunft aber ist zu hoffen, dass diese Katastrophe ein Weckruf ist für Öffentlichkeit und Politik. Der Klimawandel zeigt sich an allen möglichen und unmöglichen Orten. Höchste Zeit, mehr dagegen zu tun.
Die neue Osnabrücker Zeitung nimmt das Ereignis in der Schweiz zum Anlass, auf Naturkatastrophen wie Überschwemmungen in Deutschland zu schauen und das Problem, dass viele Hausbesitzer in solchen Fällen nicht versichert sind. Die Bundesregierung will das ändern und eine Versicherungspflicht für Elementarschäden einführen. Die NOZ ist dafür.
Was früher als Jahrhundertereignis galt, ist heute Normalität. Und diese Normalität wird teurer für alle. Noch immer ist fast die Hälfte aller Häuser in Deutschland nicht gegen sogenannte Elementarschäden versichert, also gegen Hochwasser, Starkregen oder Erdrutsche. Wer unversichert ist, bekommt meist trotzdem Hilfe vom Staat, also von den Steuerzahlern. Der Klimawandel ist keine Debatte, er ist Realität. Der nächste Großschadenfall ist vorprogrammiert. Was wir brauchen, ist kein Mitgefühl im Nachhinein, sondern politisches Handeln im Voraus. Andernfalls zahlen alle. Für das Risiko einiger.
Und die Süddeutsche Zeitung kritisiert die Versicherer, die einer Versicherungspflicht ablehnend gegenüberstehen.
Sie interpretieren die Regelung lieber so. Sie müssen eine Elementarschadendeckung anbieten, aber die Hausbesitzer können das Angebot ablehnen. Die Bundesregierung sollte sich darauf nicht einlassen. In anderen EU-Ländern klappt eine solche Pflichtversicherung gut. Die deutschen Versicherer befürchten aber, dass dann die Prävention unterbleibt und mehr in Flussnähe gebaut wird. Das Problem könnten Bund und Länder mit klaren Planungsregeln in den Griff bekommen. Das Argument zieht nicht.
Und das waren die Standpunkte, zusammengestellt heute von Laura Janke. Gleich bei uns die Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts zur Migrationspolitik begrüßt. Der Supreme Court hatte es den Behörden erlaubt, hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abzuschieben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses Miller sagte dem Sender CNN, es sei gut, dass die Migranten jetzt abgeschoben werden könnten. Er sprach von verrückten Entscheidungen unterer Instanzen, die der Supreme Court jetzt zurechtgestoppt habe. Miller gilt als Verfechter einer besonders scharfen Migrationspolitik. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nachfolger Trump wollte das Programm beenden, war damit aber auf juristischen Widerstand gestoßen.
Israels Verteidigungsminister Katz hat Forderungen nach einem Palästinenserstaat deutlich zurückgewiesen. Bei einem Besuch im besetzten Westjordanland sagte er, man werde auf dem Boden einen jüdisch-israelischen Staat errichten. Falls andere Länder einen Palästinenserstaat anerkennen sollten, stehe dies nur auf dem Papier. Und dieses Papier werde auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Katz reagierte damit auf Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron. Dieser hatte die Schaffung eines palästinensischen Staates als moralische Pflicht und politische Notwendigkeit bezeichnet. Außenminister Wadefuhl setzt im Ukraine-Krieg auf eine Verhandlungslösung. Der CDU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, eine Niederlage Russlands im Sinne einer Kapitulation sei nicht zu erwarten gewesen. Für ihn sei daher klar, dass der Krieg höchstwahrscheinlich mit einer Verhandlungslösung ende. Russland rückt im Osten der Ukraine immer weiter vor. Der ukrainischen Armee mangelt es hingegen immer stärker an Soldaten. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Nations League Gruppenspiel klar gewonnen. Im Bremer Weserstadion besiegte das Team von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande mit 4:0. Aus Bremen Martina Knief.
Das Bremer Publikum feierte die DFB-Auswahl für eine ganz starke Leistung. Linda Dallmann, zweimal Lea Schüller und Sarai Linder mit ihrem ersten Länderspieltor sorgten für den nie gefährdeten 4:0-Sieg gegen ein niederländisches Team, das überhaupt nicht in das Spiel hin.